Wir wissen, lineares Fernsehen ist der absolute Platzhirsch im deutschen Markt und das wird es wohl auch in den nächsten Jahren durchaus noch bleiben. Aber linear ist eben nicht mehr das einzige Format. Wir wissen alle, digitale Angebote, Streaming, nonlinear ist extrem gewachsen in den letzten Jahren. Wir haben also weiterhin eine sehr starke Koexistenz der verschiedenen Videoangebote. Der Wettbewerb um die Zeit, aber auch um die Budgets der Nutzer wird nur noch intensiver.
Totgesagte und das war das lineare TV wahrlich schon oft. Totgesagte leben länger, müssen aber kämpfen um die Gunst des Publikums. Das sagt Sophie Pastowski hier. Sie ist Director Media and Entertainment bei Deloitte und hatte Zahlen dabei beim Medientage-Event-Special Future Video am 1. April. Interessante Zahlen dazu, wie sich die Videonutzung in Deutschland verändert und was das für die Anbieter am Ende konkret bedeutet. Und genau darum, um diese Fragen, geht es in dieser Folge von This is Media Now. Und es ist eine besondere dazu. Wir feiern ein kleines Jubiläum. 150 Folgen haben wir mit dieser dann hinter uns. Vielen Dank, dass ihr immer noch zuhört und immer noch dabei seid, freut mich wirklich sehr. Und vielleicht fragt ihr euch, ist die Folge heute deswegen so lang, wie sie ist, über eine Stunde, was ja ungewöhnlich ist für unser kleines Format hier. Aber nein, das ist nicht der Grund. Der Grund ist nämlich ein anderer. Im zweiten Teil hört ihr das komplette Panel, das es zum Thema Embedding bei Future Video gab. Vielleicht hat der ein oder andere da auch schon gehört, dass es da durchaus hoch herging. Das Thema hat ja grundsätzlich hohe Wellen geschlagen in den vergangenen Wochen, nachdem ProSiebenSat.1 auf ihrer Streaming-Plattform Join Inhalte von ARD und ZDF eingebettet hatte, sich die Öffentlich-Rechtlichen dabei aber ein bisschen übergangen gefühlt haben. Und alle Aspekte dieses Vorgangs, juristische, inhaltliche, technische, die wurden in dem Panel diskutiert und so kann sich dann am Ende jeder sein eigenes Bild dazu machen. Das also, wie gesagt, im zweiten Teil dieser Folge. Lohnt sich sehr, genau wie der erste natürlich auch. Jetzt geht's los.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Mein Name ist Luca Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Lineares TV ist nach wie vor der Platzhirsch im deutschen Videomarkt. Das hat Sophie Pastowski von Deloitte zu Beginn dieser Folge gesagt. Das mag den ein oder anderen ein bisschen überraschen. Dazu würde ich mich übrigens auch zählen als jemand, der jetzt nicht so tief drin steckt im Videomarkt, da wir doch in den letzten Jahren sehr häufig vom Siegeszug des Streamings gehört haben.
Nichtsdestotrotz, und das ist alles extrem wichtig, nichtsdestotrotz schaut die Mehrheit der Deutschen eben immer noch überwiegend linear fern. Und mit diesem Statement, als wir letztes Jahr diese Studie veröffentlicht haben, haben wir wirklich so das größte Medienecho überhaupt erreicht. Da kamen ganz, ganz viele Nachfragen. Warum ist das so? Wir haben Interviewanfragen bekommen. Und deswegen möchte ich auch genau damit jetzt direkt einmal starten. Wir haben die Konsumentinnen gefragt, wie viel Zeit ihrer Videonutzung verbringen sie denn außerhalb des klassischen Fernsehens? Und hier ganz rechts in der Grafik 2024 und in den grünen Werten sehen Sie diesen Bereich des außerhalb des klassischen Fernsehens. Es sind 19%. Es sind nur 19%. Das ist das Wichtige an dieser Aussage. Es sind nur 19%. Jetzt kann man sagen, ja, seit 2015 sehen Sie hier von 10% auf 19%. Das ist eine Verdopplung. Aber das Gegenargument dieser Hypothese ist der graue Balken. Nämlich der graue Balken bedeutet, dass 80% der Deutschen immer noch überwiegend, also mehr als 50% ihrer Sehdauer auf dem linearen Fernsehen verbringen. Um das hier nochmal kurz zusammenzufassen, was haben wir auch noch gefragt? Wir haben daneben gefragt, wie hat sich denn das Nutzungsverhalten der einzelnen KonsumentInnen verändert im Vergleich zum Vorjahr? Also welche Formate, welche Kanäle nutzen Sie häufiger, nutzen Sie im gleichen Maße oder auch weniger im Vergleich zum Vorjahr? Und hier ist ganz spannend, dass über die Bank hinweg bei allen nicht-linearen Angeboten die Nutzung zugenommen hat. ganz entscheidend und das höchste Wachstum ist hier in der Nutzung beim Thema Subscription Video on Demand. 47% der Befragten nutzen es mehr als noch im Vorjahr. Der einzige Bereich, wo die Nutzung wirklich effektiv zurückgegangen ist, ist das klassische Fernsehen.
Der Platzhirsch-Status ist also nicht in Stein gemeißelt, natürlich, aber das Lineare kommt halt von sehr weit oben und ist deswegen auch auf absehbare Zeit noch auf Platz 1. Aber dass dann der Shift irgendwann kommt, wann genau, weiß keiner, aber dass er kommt, das ist abzusehen.
Streaming ist ein Erfolg. Es funktioniert über alle Alterssegmente hinweg. Wichtige Botschaft. Wenn wir uns aber die einzelnen Alterssegmente angucken, ist eben die Nutzung doch sehr unterschiedlich. Bei den jüngeren und bei den mittleren Alterssegmenten funktioniert Subscription VOD wirklich extrem gut. Es ist absoluter Mainstream, es ist angekommen. Schauen wir auf die älteren, dann sind es doch absolut die Mediatheken. Die Mediatheken überzeugen. Was heißt das jetzt in der Konsequenz? Ja, bezogen auf die älteren Segmente, das Thema Bezahlungsbereitschaft ist eben doch nur eingeschränkt vorhanden. Also auch hier die Frage für die Zukunft, wie schaffen wir es, Ältere zu überzeugen von unseren Inhalten und auch in eine Zahlungsbereitschaft zu bringen? Vielleicht kann hier auch als Hypothese das Thema werbefinanzierte Modelle eine gewisse Abhilfe schaffen.
Die Zahlungsbereitschaft, ein Schlüsselwort für viele Streamer. Denn bei der ganzen Erfolgsgeschichte für das Streaming, da fällt ein Aspekt in den Zahlen doch ein bisschen ins Auge. Bei SVOD, also den Subscription-Angeboten, scheint das Ende der Fahnenstange zumindest vorerst erreicht.
SVOD hat seine Wachstumsgrenzen erreicht. Auch das ist eine harte Aussage und mag vielleicht den einen oder anderen auch überraschen, wenn man so hört, wie so die Nutzungszahlen bei den verschiedenen Subscription-Angeboten der Anbieter doch steigt. Wie passt das also zusammen? Wir haben in den letzten Jahren, vor allem in den Corona-Jahren, ein sehr hohes Wachstum beim Thema SVOD gesehen. Aber jetzt sind wir doch auf einer stabilen, auf einer sehr hohen Nutzung, aber auf einer stabilen Nutzung auf einem Plateau angekommen. Und auch hier habe ich ein paar Zahlen, Daten und Fakten für Sie dabei. Wir haben gefragt, wie viele Abos werden von den Deutschen in ihrem Haushalt genutzt? Und hier ganz konkret die Frage, haben die Deutschen auf mindestens ein Abo in ihrem Haushalt Zugriff? Und wenn wir uns hier die Zahlen und den Verlauf über die Jahre anschauen, sehen wir, dass eben genau in diesem Zeitraum 2019 bis 2022 ein sehr starkes Wachstum war, genau diese Corona-Zeit. Seitdem, also seit 2022, sind wir aber auf einem Plateau angekommen. Also wir haben jetzt in 2/3 der Haushalte mindestens ein Abo. Diese Zahlen sind jetzt aber stabil geblieben.
Die Streaming-Anbieter selbst sehen natürlich naturgemäß schon noch Wachstumschancen, weisen zum Beispiel darauf hin, dass eben 1/3 der Menschen immer noch kein Abo-Modell hat. Mit gutem Content kann man Menschen weiterhin überzeugen. Das sagt zum Beispiel Sabine Anger, Senior Vice President Streaming Central and Northern Europe bei Paramount. Und womit man sie auch überzeugen kann, das sei mit Flexibilität.
Wir sind neben dem klassischen Abo-Modell, wo der Kunde dann zahlt, auch dazu übergegangen, das Modell in den Markt zu bringen, dass der Kunde sich eben zwischen 3 Preisstufen entscheiden kann. Er kann sich entscheiden für das Standard-Abo, er kann sich entscheiden für Premium mit höherer Video- und Audioqualität und er wird sich ab Sommer auch entscheiden können für ein werbebasiertes Abo. Wir glauben, dass das eine weitere Form ist, um den Kunden und die Kundin dazu zu bringen, die Auswahl zu treffen. Möchte ich vielleicht für das Budget, was ich mir für Streaming gesetzt habe, so wie ich mir vielleicht ein Budget auch für Mobilkommunikation setze, dann vielleicht die Anzahl der Dienste optimieren und die Auswahl treffen, hier möchte ich mit Werbung gucken, hier möchte ich ohne Werbung gucken. Und da dieses Modell gelernt ist, sind wir auch dazu übergegangen und werden das dann auch im Sommer anbieten. Und dann gibt es die Möglichkeit natürlich für die Werbeindustrie auch neben den Inhalten wie schon gesagt, von Yellowstone, Star Trek, hier das Mobland neu mit Helen Mirren, Pierre Brosnan von Guy Ritchie. Das sind großartige Inhalte, wo die Werbeindustrie eben auch den Kunden dann erreichen können wird.
Flexibilität für den Endkunden ist das eine. Auf einen anderen wichtigen Aspekt weist Marco Hellberg hin, Geschäftsführer von Canal+. Ihm geht es um Zusammenarbeit im Markt.
Man sieht ja genau, der ganze Markt franzt auf. Also sei es in Produktion, sei es in der Werbevermarktung, sei es in der Endkundenvermarktung und überall dort braucht man Partnerschaften, weil auch einfach die Kosten und das Risiko teilweise besser ist, wenn man es untereinander aufteilt und man im Endeffekt alle mit allen, das ist glaube ich jetzt ein bisschen wie heutzutage das Geschäft läuft, alle mit allen haben an verschiedenen Stellen miteinander zu tun und haben Kooperationen. Und gerade in der Endkundenvermarktung, da kommen die Telcos ins Spiel, ist es natürlich sehr interessant, zusammen mit einem großen Telco-Unternehmen an die Endkunden zu vermarkten, weil sie einerseits, wie du schon gesagt hast, Subscriber mitbringen, andererseits teilweise, wenn man gehardbundelt wird, da ist man drin und ist in einer Vertragslaufzeit. Da ist man auf diesem monatlichen Rein und Raus, wie es jetzt heutzutage praktisch genau. Geschäft ist. Da ist man dann in 12 Monaten mit drin. Das hat einen sehr hohen Value, sprich die aus Sicht eines Streamers gehen die CPO-Kosten, also Cost per Order, einen Kunden zu bekommen nach unten, weil man gebundelt ist, man ist 12 Monate drin.
Das sind ein bisschen goldenere Abos dann sozusagen, weil man da in einem 12- oder 24-Monats-Vertrag drinsteht und nicht dieses Hopping machen kann mit den jeden Monat mal einen anderen Anbieter.
Das ist für den Streamer sehr interessant und für die Telco ist es sehr interessant, weil man einerseits den Traffic fördert und zweitens auch deren Angebote mit Value anreichert und sagt, naja, ich kann den Kunden vielleicht Richtung den größeren, Richtung Large Tier, also die größeren Angebote bekommen, weil dort dann eventuell Dienste mit reingebundelt sind und dann auch dort der Kunde bleibt länger, weil er zufrieden ist, er kann Sky nutzen, er kann Paramount nutzen, er kann Canal Plus in Österreich nutzen und das glaube ich so ist man da auch in einer Partnerschaft drin und in einer Symbiose.
Der Kunde bleibt länger, wenn er zufrieden ist, das hat Marco Hellberg gerade gesagt und das ist natürlich immer das Ziel von allen Plattformen und Anbietern, den Kunden möglichst lange zu halten. Aber wann ist der Kunde denn zufrieden? Und diese Antwort auf die Frage, die ist wahrscheinlich so alt, wie Medien selbst alt sind, wenn der Content stimmt. Content ist King. Immer noch. Das kam auch bei Future Video immer wieder zum Ausdruck. Allerdings ist Distribution King Kong, um mal einen Ausdruck zu benutzen, den ich bei den Radio Days Europe in Athen dieses Jahr gelernt habe. Aber das scheint auch für den TV- und Videobereich zu gelten, wie auch Hanna-Maria Rosa Lauwitz bei Future Video ausgeführt hat. Sie ist Head of Portfolio and Entertainment and Young Audiences beim ZDF.
Also es ist so, dass auch das junge Publikum weiterhin lineares Fernsehen schaut. Mhm. Allerdings merken wir in der Sanderfamilie gerade bei den Kanälen, die ein junges Zielpublikum adressieren, natürlich, dass die Sehbeteiligung stärker zurückgeht als jetzt im Hauptprogramm, wo wir im Gesamtmarkt stärker sind. Das ist ein Trend, der kommt und das sehen wir und insofern versuchen wir uns natürlich Ausspielweg unabhängig aufzustellen. Mhm. Ne? Also bei uns ist total wichtig, dass wir eine 360-Grad-Planung haben über alle Ausspielwege hinweg. Das heißt, gerade für das junge Zielpublikum, ich muss auf dem Streaming-Portal die Inhalte zur Verfügung stellen, die müssen dort funktionieren. Gleichwohl versuchen wir natürlich auch Kontaktpunkte über Social Media, über TV herzustellen, weil das merken wir total und das schließt so ein bisschen an die vorherigen Panels an, dass wir merken, umso mehr Touchpoints wir haben fürs Publikum, ne? Umso besser ist auch die Bindung, umso besser wird auch eingeschaltet oder eben gestreamt.
Und mit welchen Inhalten schafft man jetzt diese berühmte Bindung? Felix von Menken, Senderchef Kabel 1, beantwortet die Frage so.
Also die starken Marken sind es für uns halt und das ist das, was wir versuchen auch stärker weiter aufzubauen. Sprich so Themen wie Morlock Motors oder Road Trip America, die sind wirklich inzwischen zu so starken Factual Entertainment Marken auch geworden. Das ist für uns fast schon, die sind linear weiterhin sehr erfolgreich, haben auch einen kleinen Lagerfeuereffekt, da redet man teilweise auch am nächsten Tag drüber, wird mir zumindest gesagt. Aber wir sind auch sehr stark in der digitalen Welt unterwegs, dass wenn man es verpasst hat, wenn es vielleicht eine bessere Alternative bei anderen Sendern gab, es wird dann nachgeschaut. Also ganz extrem haben wir es beim Road Trip America, aber auch Morlock Motors, also für meinen Neffen, der ist 11, ist es halt der tolle YouTuber, der jetzt auch bei uns läuft. Also es ist eigentlich fast egal, wo sie mit der Marke in Kontakt kommen.
Die Marke muss auf allen Kanälen, diesen Kanälen jeweils dann angepasst, funktionieren. Aber wie kreiert man denn jetzt eine Marke, die stark bindet? Bisher haben wir ja vor allem Marken gehört, die es schon ein bisschen länger gibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Constanze Beyer ist Chefredakteurin und Programmdirektorin Factual in Doku bei RTL 2 und sie gibt zu, dass das nicht immer so einfach ist.
Eine große Schwierigkeit ist, was Neues zu starten. Also das wissen wir alle, auf 10 Versuche ist vielleicht findet das Huhn mal ein Körnchen. Und da ist uns letztes Jahr was ganz Tolles gelungen im linearen TV, nämlich den Supermarkt. Unser Supermarkt, das ist ein Supermarkt in Köln, den wir begleitet haben. Also nicht den Markt, sondern die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort. Und das war für uns, da haben wir uns alle ein bisschen verwundert, die Augen gerieben, dass das in der Daytime funktioniert hat und auf Anhieb und einfach auch durchgehend. Jetzt kommt die zweite Staffel, das ist dann immer der Beweis, ja, bleibt's dabei. Wir drücken die Daumen, logisch. Aber da zeigt es schon, was so bei uns, zumindest auch im Doku-Bereich, die Themen sind. Das sind Mikrokosmen, das sind Protagonistinnen und Protagonistinnen, auf die ich mich einlassen kann, die ich auch lange begleite. Also wir haben viele Formate, wo wir jetzt schon 10 Jahre, manchmal sogar länger oder mindestens 5 Jahre dabei sind und immer wiederkehrende Menschen da zeigen in ihrem Alltag, wie bei den Sozialreportagen oder auf dem Campingplatz, wie bei Bella Italia. Und das ist was, wo wir einfach merken, da ist diese Bindung so stark. Da wollen die Leute, die Zuschauenden dabei sein und das weiter beobachten und das funktioniert also auch im Linearen.
Eine starke Bindung, wir haben es mehrfach gehört, das ist das, was man als Anbieter kreieren will. Für Social Media ist das natürlich allemal wichtig, vor allem wenn man an die jüngeren Zielgruppen denkt. Aber was geht denn im Moment bei den Social Media Plattformen? Was läuft gut? Welcher Content kommt an? Wie muss man ihn aufbereiten? Fragen, die gar nicht so leicht zu beantworten sind, wie unter anderem Adil Spai feststellt, CEO der TikTok- und Vertical-Video-Agentur WeCreate.
Was ich sagen kann, ist, dass Trendvideos, also das Reagieren auf Trends, Challenges, Tänze, Lip-Sync, dass das tendenziell eher abnimmt von der Relevanz her im Vergleich zu verbalen Formaten. Das wächst deutlich. Ich denke natürlich auch damit zusammen, dass sich die Zielgruppen auf den Plattformen verändern. Die werden erwachsener. Sie sind, wie wir auch gerade gesehen haben, in der Studie nicht mehr ganz so jung, auch auf TikTok nicht. Es sind 24 Millionen Monthly Active User. Das sind nicht mehr nur Kids. Kann ja nicht sein, weil es ja ungefähr 600.000 in jedem Alter gibt. Also es gibt ungefähr 600.000 14-Jährige in Deutschland, 13-Jährige und so. Das heißt, 24 Millionen, also das sind dann auch, also meine Mutter ist auf TikTok, so. Die gehört dann zu den 10%, die da gerade genannt wurden, über 70. Und deshalb gibt es mehr verbale Inhalte, deshalb funktionieren verbale Inhalte auch zunehmend besser. Und der größte, relevanteste TikToker im deutschsprachigen Raum ist Herr Anwalt mit 7,1 Millionen Followern. Das ist ja verrückt, wenn man sich überlegt, dass ja fast jeder 11., 12. Deutsche, der Herr Anwalt folgt. Und das zeigt so ein bisschen, wohin sich die Plattformen entwickelt haben.
Verbale Inhalte funktionieren gut im Moment. Also das, was ich hier auch mache, reden im Prinzip, das ist ja vielleicht nicht die schlechteste Nachricht für Medienschaffende am Ende. Und für diese Medienschaffenden hatte Spy auch noch einen weiteren Tipp, in dem er ein bisschen mit dem, ja aus seiner Sicht Mythos aufräumt, dass man immer nur plattformgerechte Inhalte posten sollte, also Inhalte, die für die jeweilige Plattform optimiert sind.
Ich glaube, es hängt sehr von der Audience ab, ob Inhalte plattformübergreifend funktionieren. Den meisten würde ich eher einen anderen Tipp geben als den hier genannten, nämlich, dass man schon versuchen sollte, überall hochzuladen, weil das Verhältnis zwischen Kreation und Distribution eigentlich immer zugunsten der Distribution ist. Also du steckst so viel Zeit und Energie in den Content selbst, dass es in der Regel nicht mehr so viel mehr Aufwand ist, es dann zumindest auf allen Plattformen zu testen, inklusive Snapchat Spotlight auszuprobieren.
Also du meinst jetzt auch, selbst wenn du den Content nicht nochmal anpasst, ist es besser, ihn nochmal zu posten, als es nicht zu machen.
Genau. Also ja. Ich würde tatsächlich, man liest das immer, aber ich bin ein bisschen anderer Meinung, man sollte nicht zu sehr plattformindividuelle Inhalte erstellen, sondern eher im Format denken. Und das ist dann eben hochkant, Vertical Video, 916, wie wir es nennen. Und dann schauen, wo kommt es am besten an. Und dann ist es sehr audienceabhängig. Shorts zum Beispiel eine super junge Audience, weil Eltern TikTok verbieten und TikTok selbst ja auch.
Aber YouTube.
YouTube ist aber okay, obwohl auch Shorts die gleichen Inhalte sind. Komplett ironisch. Und deshalb sind da sehr, sehr viele junge Menschen wiederum auf Shorts. Natürlich nicht bei YouTube Longform, ne, wie Philipp auch schon gesagt hat. Da ist die Audience wieder deutlich älter. Aber zu testen in der Distribution, zu gucken, wo ist die Resonanz am besten, würde ich jedem hier im Raum empfehlen, weil man dann doch oft überrascht wird, wo es am besten ankommt.
Einen nochmal anderen Blick auf das Thema Social Media hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk, insbesondere Funk, die sich ja mit ihren Inhalten per Gesetz an die 14- bis 29-Jährigen richten müssen. Programmgeschäftsführer Philipp Schild war zu Gast bei Future Video.
Wenn man jetzt mal das Spektrum von Funk anguckt, 14 bis 29, sehr unterschiedliche Zielgruppen haben. Also zum Beispiel sind wir bei TikTok wesentlich jünger, bei YouTube dann eher am älteren Ende der Skala. Und das bedeutet, wir haben es mit unterschiedlichen Menschen zu tun, die auch wirklich unterschiedliche Mediennutzungsvorlieben haben, die unterschiedliche Interessen haben. Und da fängt es halt an. Also du musst wirklich dich auf diese Lebensrealitäten einstellen und die Inhalte, die du machst, für diese Menschen dann jeweils interessant machen. Und das bedeutet, es gibt keine One-Fits-All-Lösung, sondern du musst dir wirklich überlegen, wer sind die Menschen, die ich ansprechen will, was wollen die von uns, warum sollten die irgendeinen Wert darin sehen, bei uns ein neues Format nutzen zu wollen. Und das ist der Anfang von allem. Da musst du dir überlegen, wie groß ist diese Zielgruppe, musst die kennenlernen, musst dich auf die einstellen und musst wirklich überlegen, wie wollen die angesprochen werden, was für eine Sprache wollen die haben und was wird sie wirklich interessieren am Ende. Und dann, ja, und dann musst du dich darauf einstellen. Und ganz grundlegend sind das aber auch wirklich große Veränderungen. Also alleine so, das ist eben nicht nur Handy anders halten, sondern Shortform, also hochkant produzieren und da erfolgreich sein, bedeutet was anderes als in unserer Welt eher Longform auf YouTube erfolgreich zu machen.
Und dazu kommt bei Funk noch, wenn ein Format über Jahre erfolgreich ist, sich etabliert und das Publikum mit dem Format älter wird, dann kann es sein, dass es irgendwann aus dieser Zielgruppe 14 bis 29 rausfällt, was dann wiederum nicht mehr zum Auftrag von Funk passt. Und dann heißt es im Zweifel oder auch im Unzweifel, sich von dem Format vielleicht sogar zu verabschieden. Das sind dann die Besonderheiten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Apropos öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wie versprochen, gibt es jetzt das Panel zum Thema Embedding, das hohe Wellen geschlagen hat in den vergangenen Wochen, komplett zum Nachhören. Es wurde kontrovers diskutiert auf der Bühne und deshalb möge sich nun jeder selbst ein Bild über die Argumente machen, die ausgetauscht wurden. Ich muss leider vorwegschicken, der Mitschnitt hakt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen. Nicht irritieren lassen bitte, man versteht trotzdem alles Wichtige, versprochen. Von mir war's das an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal. Und jetzt gute Erkenntnisse zum Thema Embedding, moderiert von Medienfachjournalist Dr. Jörn Krieger.
Viele haben lange auf dieses Panel gewartet. Jetzt ist es soweit. Wir bauen noch ein bisschen um. Und für alle, die nicht auf dem Laufenden sind oder waren, es ging heiß her im Februar. Pro7 Sat1 hat die Mediatheken von ARD und ZDF in den eigenen Streamingdienst Join eingebunden, also sogenannte Embedding gemacht. Aber jetzt ist das Entscheidende, ohne sich die Erlaubnis einzuholen von ARD und ZDF. Die sind also vorgeprescht. Das war ein Riesenmedienthema in Presse, in der Fachpresse. Es gab deutliche Kritik von ARD und ZDF an diesem Verhalten. Auch von der Produktionswirtschaft, die sich da übergangen gefühlt hat. Es war von Piraterie die Rede, von Raubrittertum und von Zwangsbeglückung in verschiedenen Kommentaren. Anfang März sind die Mediatheken dann bei Join wieder verschwunden. Es läuft seitdem auch eine gerichtliche oder eine juristische Auseinandersetzung. Und Pro7Sat1 sprach dann in einem Rundschreiben an die Kunden, habe ich auch bekommen, daher kann ich daraus zitieren, offiziell davon, dass die Testphase, also die Einbindung der Mediatheken von ARD und ZDF, beendet sei. Es ist uns gelungen, alle Beteiligten auf die Bühne zu bekommen. Da bin ich sehr stolz und freue mich darauf, dass alle da sind. Ich darf begrüßen Markus Breitenecker, Vorstandsmitglied und Chief Operating Officer von Pro7Sat1 Media. Herzlich willkommen. Professor Dr. Mark Kohl, wissenschaftlicher Direktor vom Institut für Europäisches Medienrecht und Professor für Medien- und Telekommunikationsrecht an der Universität Luxemburg. Dankeschön. Dr. Florian Kump, Direktor Audience beim ZDF. Herzlich willkommen. Die Regulierung ist auch da. Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM, haben wir heute früh schon gesehen. Herzlich willkommen. Und last not least von der ARD, Christine Strobel, die Programmdirektorin der ARD. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Es ging heiß her im Februar, war meine Anmoderation. Ich glaube, das ist nicht zu viel gesagt. Schauen wir jetzt mal zurück, auf was da passiert ist. Und aktueller Stand, ist denn das jetzt so, dass hier tatsächlich verbrannte Erde hinterlassen wurde? Wir haben es in anderen Panels auch schon gehört. Letzten Endes muss man ja doch Allianzen bieten. Man muss schauen, dass man irgendwo auch eine Partnerschaft eingeht. Denn man will ja die eigenen Inhalte möglichst einfach, schnell und komfortabel dem Publikum auf dem gewünschten Ausspielweg, das er präferiert, das er oder sie präferieren, zur Verfügung stellen. Also irgendwo wird man sich vielleicht einigen müssen. Aber jetzt ist Pro7Sat1 vorgeprescht. Und klar, ARD und ZDF hat es nicht gefallen, so mit sich umgehen zu lassen. Frau Strobel hat das jetzt verbrannte Erde hinterlassen und man muss erst mal wieder sich ein bisschen durchschnaufen und schauen, wie es weitergeht. Oder hat es vielleicht sogar die Diskussion beschleunigt und sagt, ja, jetzt müssen wir wirklich was machen?
Naja, also ich hätte es nicht gebraucht, ganz ehrlich. Also beschleunigen, wir sind ja immer in Gesprächen mit vielen Partnern und sind da auch total offen und brauchen auch keine Nachhilfe. Insofern, ich würde jetzt nicht von verbrannter Erde sprechen, aber gebraucht hat es nicht.
Gebraucht hat es nicht. ZDF sieht es genauso.
Ja, das sehe ich ähnlich. Partnerschaft heißt Zusammenarbeit und Zusammenkommen und wir waren in den Gesprächen, von daher hätten wir die auch sehr gut einfach fortsetzen können. Da wären wir vielleicht jetzt schon am Ziel.
Also habe ich das richtig von eins am Anfang gesagt? Jetzt machen wir mal.
Naja, also ich sage mal so, wir waren in Gesprächen, ich glaube, also vor allen Dingen Kollegen, aus, die sich juristisch damit auch beschäftigen und so, da ist man in Gesprächen und dann haben wir eine Phase gehabt, in der wir gesagt haben, dass wir den Testcase nicht so wollen, dann dachten wir, dass er zurückgenommen wird und dann schwuppdiwupp war es wieder da. Auch noch zu unfreundlichen nächtlichen Zeiten, das ist immer so zwischen den Jahren auch so eine Sache, aber also ich glaube, kann man so beschreiben und letztlich ist es, aber ich finde, also es braucht es nicht und ich finde, es ist auch keine Art, miteinander umzugehen. Das hat aber nichts mit der Frage zu tun, ob wir nicht an Kooperationen und an Zusammenarbeit interessiert sind. Und deswegen ist es eigentlich so, dass ich immer sagen würde, es ist eher hinderlich, wenn man so vorgeht, weil man dann sehr viel Zeit braucht, um wieder ins Gespräch zu kommen.
Also
so.
Die ARD und ZDF sicher auch sagen, das hätte es nicht gebraucht. Pro7Sat1 sagt, doch, darum haben wir es gemacht. Was habt ihr euch dabei gedacht?
Naja, also da, gute Frage. Ich meine, ich muss sagen, es tut mir leid, weil wir wollten an sich nicht, dass diese Stimmung entsteht, sondern wir wollten gern versuchen, etwas zu testen, über das wir lang gesprochen haben. Aber man muss auch lernen und man muss das auch einsehen, dass das vielleicht zu früh war. Wie gesagt, wir sind in einer Situation, ich weiß nicht, ob überhaupt jeden, wir gehen sehr direkt und sofort hinein in das große Thema. Embedding bedeutet, dass wir Inhalte von ARD und ZDF so auf Join einbinden, dass das keine urheberrechtliche Verwertungshandlung ist, sondern dass das ein Inhalt von ARD und ZDF auch klar gebrandet bleibt. Dass also ARD, ZDF Content Owner bleiben und auch die Reichweite ARD und ZDF zugerechnet werden. Das ist im neuen Reformstaatsvertrag so gewollt und so ermöglicht worden. Der ist aber noch nicht in Kraft getreten. Der wird erst wahrscheinlich im Q4 2025 in Kraft treten. Und daher ist dieser Testbetrieb vielleicht etwas voreilig gewesen. Deswegen haben wir ihn wieder zurückgenommen und wollen gerne, und das ist uns ganz wichtig, wir wollen gerne diesen grundsätzlichen Geist, der notwendig ist für so ein Projekt, der Zusammenarbeit und der Kooperation wieder aufnehmen. Also es tut mir leid, dass das nicht gut angekommen ist. Wir wollen sagen, weiter im Dialog sein, das tun wir auch, wir treffen uns und wir sprechen weiter. Und die Grundidee, vielleicht darf ich die, wenn ich die Grundidee noch einmal beschreiben kann. Wir sind in einer recht prekären Situation im dualen Rundfunksystem. Wir werden angegriffen von verschiedenen Seiten, von den großen chinesischen und amerikanischen Plattformen, von gesellschaftspolitisch extremen Strömungen, die öffentlich-rechtlichen und überhaupt das ganze Mediensystem in Frage stellen. Also wir sind auf vielen Seiten massiv unter Druck. Das duale Rundfunksystem hat in den letzten Jahrzehnten sehr gut funktioniert, weil es nur im Rundfunkbereich nur die öffentlich-rechtlichen gegeben hat und die private Säule.
die waren ungefähr gleich groß, gleich stark und haben ihre Funktionen und ihre Aufträge gehabt. Und jetzt ist etwas passiert in den letzten 10 Jahren, nämlich durch den Angriff der internationalen Giganten, sie ist mehr als die Hälfte aller Werbeeinnahmen aus dem deutschen Raum geht zu diesen Silicon Valley Giganten. Das heißt, unsere Finanzierungsgrundlage hat sich halbiert. Das ist für uns prekär und fordert sozusagen Maßnahmen heraus. Die Öffentlich-Rechtlichen haben den Vorteil, dass ihre Gebühren, ihre Beiträge more or less gleich geblieben sind, leicht gestiegen sind oder gleich geblieben sind. Das heißt, die Finanzierungsgrundlage der Öffentlich-Rechtlichen ist durch den Angriff der Silicon Valley-Giganten nicht reduziert worden. Dadurch ist dieses duale, in etwa gleich starke Rundfunksystem in eine massive Schieflage gekommen. Und jetzt gibt es zwei mögliche Reaktionen auf diese prekäre Schieflage. Die eine ist, dass man sagt, die Öffentlich-Rechtlichen müssen jetzt auch schwach gemacht werden, damit das wieder auf Augenhöhe ist. Man muss den Öffentlich-Rechtlichen Gebühren streichen oder Sender wegnehmen oder Sender einstellen oder sie zu sparen bringen oder den Öffentlich-Rechtlichen Auftrag schärfen, dass sie weniger machen dürfen oder die Sportrechte einschränken und alle diese Ideen, die da immer wieder gefordert werden, auch von Printseite, auch von gewissen Privaten und auch von der Öffentlichkeit, also die Öffentlich-Rechtlichen möglichst klein machen, damit sie wieder auf eine Ebene kommen mit den Privaten. Das halten wir eigentlich für destruktiv, weil das schwächt insgesamt das gesamte System. Wir glauben, dass es gut ist, dass es das öffentlich-rechtliche System gibt. Wir glauben, dass es sinnvoll ist, dass es die Öffentlich-Rechtlichen gibt. Und ob es nicht eine andere, wieder auf Augenhöhe zu kommen. Und da ist die Idee entwickelt der Kooperation statt Konkurrenz. Im dualen System waren wir Konkurrenten. Wenn ihr ein Programm gehabt habt, dann haben wir es nicht gehabt, dann habt ihr die Marktanteile gehabt und wir haben sie nicht gehabt. Aber ob man diese Konkurrenzsituation nicht umwandeln könnte in ein kooperatives Mediensystem. Und da war die Idee, nicht fürs Fernsehen, aber für Streaming, zu sagen Embedding. Das heißt, dass die Inhalte von ARD und ZDF auch auf den Public-Value-Anbietern, und zwar nur auf den Public-Value-Anbietern des privaten Rundfunks eingebettet werden dürfen, wenn dadurch eine Win-Win-Situation für beide Seiten entsteht. Also wenn die Öffentlich-Rechtlichen davon was haben, nämlich eine höhere Reichweite, die ihnen noch zugerechnet wird, und auch wir was davon haben, weil ein User, der auf Join die Tagesschau schaut, nachdem er Galileo geschaut hat, in unserem Universum bleibt. Und also, das, warte mal, nur der allerletzte Satz, und das ist die, das war ein langer Monolog, aber ich habe die Einleitung gebraucht, aber das ist so die Grundidee, dass wir, dass wenn ihr gute Programme habt, wenn die Öffentlich-Rechtlichen gute Programme haben, die gut finanziert sind, dass das nicht zu unserem Nachteil ist, sondern zu unserem beidseitigen Vorteil. Das ist die Grundidee von Embedding und die sollte man versuchen umzusetzen.
So. Wobei sich da die Frage stellt, das war das Plädoyer für die starken nationalen Player, die Frage sich stellt, wer da wen tatsächlich mehr braucht, die Öffentlich-Rechtlichen oder die Privaten, die Öffentlich-Rechtlichen oder andersrum.
Klingt nach Suggestivfrage.
Frau Strobel, ganz kurz und dann muss ich zu den juristischen Aspekten übergehen.
Ja, genau. Ich bin kurz davor, die irgendeine Ehrenmedaille zu beantragen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt gerettet wird und dann noch das duale System. Das würde ja voraussetzen, dass zum Beispiel auch die anderen Anbieter in Deutschland das Vorgehen sensationell gut fanden. Ich kann aber aus vielen freundlichen Gesprächen berichten, dass das nicht so war. Insofern, ich glaube, eine Kooperation setzt erstmal eines voraus und das hat man eigentlich irgendwann mal in der... Also ich habe es, bei mir war es in der Erziehung mit dabei, das setzt nämlich voraus, dass man mit dem anderen ein Einvernehmen erzielt darüber, was man machen will. Und wenn man daran wirklich interessiert ist und wenn beide was davon haben sollen, dann setzt es eine Zusammenarbeit auch auf Augenhöhe voraus und auch eine Diskussion auf Augenhöhe. Und so wie jetzt gerade Embedding erläutert worden ist, kann man es verstehen, man kann es auch anders verstehen. Und wir haben ja lange über eine Form auch geredet, wie wir zusammenarbeiten würden. Und da kann man nicht sagen, weil uns die nicht passt, machen wir es jetzt einfach anders. Deswegen, das ist schon... mir auch nochmal wichtig, das hier deutlich auszusprechen, dass das nicht bei aller Fröhlichkeit, das ist nicht die Interpretation zur Rettung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder des dualen Systems, also wirklich nicht. Und wir brauchen auch keine Nachhilfe in der Frage, wo sitzen internationale Player, die uns von außen unter Zugzwang bringen. Also das würde ich wirklich zu zurückweisen wollen. Darüber reden wir gerne, aber dann reden wir darüber und machen nicht einfach.
ZDF möchte auch.
Vielleicht ganz kurz so drei Punkte, auch ja. Wenn ich emotionale Plädoyers grundsätzlich gutheiße. Drei Punkte muss man, glaube ich, schon nochmal klarstellen. Erstens, dass die KEF und die Einsparauflagen der letzten Jahre nicht dazu geführt haben, dass wir auf dem gleichen Niveau sind wie damals, sondern dass wir real Einbußen hatten über die letzten Jahre. Das Zweite ist, ich verstehe den Druck, unter dem ProSiebenSat.1 steht, vollkommen. Aber der liegt nicht an uns, sondern der liegt eben an den neuen Playern, die dazugekommen sind und die quasi an allen Ecken, an Nutzerzeit, aber auch an Werbegeld knabbern, das liegt weniger an uns. Und das Dritte ist, Win-Win heißt auch Win-Win für beide Seiten und den sollte man ausloten, bevor man den Win auf der einen Seite einstreicht, ohne den anderen richtig ordentlich besprochen zu haben.
Wir kommen zur juristischen Dimension des Ganzen. Wir haben zwei Juristen ja auch auf der Bühne bei uns. Zunächst Professor Kohl hat dieses Gutachten, ich sage mal zur Einordnung, Auftragsgutachten von ProSiebenSat.1 verfasst, was gemacht wurde von ProSiebenSat.1. Wenn ich Jurist richtig gelesen habe, wird bescheinigt, dass das, was gemacht wurde von ProSiebenSat.1, rechtens ist. Also ihr habt das machen dürfen mit diesem Auftragsgutachten in der Akten, im Aktenkoffer habt ihr das dann auch gemacht. Was steht denn da jetzt drin? Und weshalb ist das rechtens gewesen, was ARD und ZDF so kritisieren?
Also vielleicht zur richtigen Einordnung, weil Sie Auftragsgutachten sagen, in der Tat, irgendjemand beauftragt ein Gutachten, insofern kann man Auftragsgutachten sagen, das aber nicht bedeutet, der Auftraggeber sagt, was in diesem Gutachten drinsteht und dann kommt das hinten heraus, also sondern im Gegenteil und auch die zeitliche Abfolge klingt ein bisschen falsch. Das Institut für Europäisches Medienrecht, dessen wissenschaftlicher Direktor ich bin, wird regelmäßig gefragt, Stellungen zu nehmen zu bestimmten Fragen, die vielleicht juristisch ein bisschen komplizierter sind, oft europarechtlich determiniert werden, auch in dem Fall des Embedding ist das die Situation. Und wir sind vorher gefragt worden, wie ist eigentlich die Rechtslage rund um das Embedding? Also nicht etwa hinterher gefragt worden, oh, übrigens, da hat jetzt jemand gesagt, das geht nicht, sondern vorher ausgelotet, ist das eine Möglichkeit, ja oder nein? Und da ist es, ohne dass wir das jetzt in der juristischen Vorlesung wahrscheinlich ausarten lassen sollten, relativ knapp so, dass das Urheberrecht in diesen Fragestellungen harmonisiert ist. Harmonisiert heißt also, es gibt eine europäische Regelung, die dann national umgesetzt wird und die Auslegung dieser europäischen Rechtsordnung obliegt dem Europäischen Gerichtshof. Und da gibt es in der Tat Rechtsprechung, eine ganze Serie von Rechtsprechungen, aber insbesondere ein Urteil, über das ich sehr viel in dem Gutachten spreche und das dort auch darlege, dass sagt, dass eben die Embedding-Handlung als solche keine urheberrechtlich relevante Nutzungshandlung ist. Anders als zum Beispiel, wenn ich bei jemandem hingehe und sage, ich würde gerne deinen Inhalt kopieren und bei mir ablegen, sondern beim Embedding folgendes funktioniert. Ich zeige auf, dass anderswo ein Inhalt liegt. Aber der Unterschied zu einem klassischen Link, den man vielleicht kennt, dass da irgendwie so eine URL steht, dann klicke ich drauf und dann geht ein neues Fenster auf, ist es beim Embedding so, ich klicke sozusagen auf den Inhalt und der geht sofort los. Also insbesondere bei Videos spielt das eine Rolle. Und da hat der EuGH gesagt, es kann, das ist sozusagen die DNA des Internet, dass frei verfügbare Inhalte überall auch weiterhin frei verfügbar sein können. Und das ist sozusagen der Einstiegspunkt, dass gesagt wird, das ist eben nicht so, dass es jemand um Erlaubnis bitten muss, wie das normalerweise so ist. Ich gehe zu einem Urheber und sage, darf ich dein Musikstück, was du komponiert hast, vervielfältigen und dann verkaufen, sondern hier ist es so, ein Inhalt, wenn er denn frei verfügbar ist, kann auch im Wege des Embedding, früher hat es Formen gegeben wie das Framing, abgebildet werden. Das ist sozusagen der Kern zunächst mal der Untersuchung. Die Untersuchung hat aber noch einen zweiten Teil, vielleicht diskutieren wir das auch in einem zweiten Teil des Panels. Der geht nach vorne und guckt, was passiert eigentlich mit diesem Reformstaatsvertrag. Mhm. Das ist eben angesprochen worden, dass im Reformstaatsvertrag eben explizit zur Frage der veränderten Gemengelage die Länder als Medienpolitiker Stellung genommen haben und gesagt haben, auch das wird es verändern, wie das duale System funktioniert im Zusammenhang mit dem Versorgungsauftrag. Aber abschließend nochmal zu der ersten wichtigeren Teil der Bestandsaufnahme. Zunächst einmal ist es ganz simpel. Ich kann embedden und brauche nicht die Zustimmung dessen, dessen Inhalte ich embedde. Das hat der EuGH so relativ klar vorwärts gesagt und hat gesagt, das ist natürlich nicht eine einseitige Geschichte. Wenn derjenige, dessen Inhalte ich embedde, das nicht möchte, dann hat er eine Möglichkeit, das abzustellen. Das sind im Urheberrecht, nennt man das sogenannte technische Schutzmaßnahmen. Und der EuGH hat in seiner Rechtsprechung gesagt, da ich als normaler Nutzer im Internet nicht erkennen kann, ob der andere das will oder nicht will, gibt es genau eine Möglichkeit, wie er mir das signalisieren kann. Und das ist eine technische Schutzmaßnahme. Das ist technisch relativ einfach zu machen, dass man im Prinzip wie beim Crawler bei Internetsuchmaschinen sagt, ich möchte nicht, dass du meine Seite durchsuchst. Da kann man einen kleinen Text einlegen und dann kommt der Crawler und sieht, hier soll ich nicht weitersuchen. Und genauso geht es beim Embedding. Und das sind sozusagen die zwei Aspekte. Grundsätzlich ist es möglich. Wenn der andere das nicht will, macht er eine technische Schutzmaßnahme. Mhm.
Will einer von euch direkt?
Ja, ich würde gerne dazu was sagen, weil das Gutachten ist ja, Sie haben es ja eben gesagt, auf allgemeiner Natur, das sieht man ja auch schon im Titel, dass es tatsächlich grundsätzlich mit der Sache beschäftigt, aber ja nicht mit dem konkreten Vorgehen, wie es jetzt ausgeführt wurde, richtig? Das ist ja vorher erstellt worden. Weil es ist ja die Frage, wie Embedding erfolgt, wie es technisch, mit welchen Mitteln es erfolgt und so weiter.
Das klang jetzt wie eine Suggestivfrage. Auch wieder, ich will damit sagen, Sie können es ja lesen, es ist ja frei verfügbar. Und ich habe es ja auch in zwei Kurzfassungen sozusagen versucht, das Wichtigste darzulegen, weil nicht jeder vielleicht 50 Seiten lesen will. Die Rechtsfrage, ob Embedding möglich ist, ist in dem Gutachten beantwortet.
Ja, auf allgemeine Art und Weise.
Ja, aber aus meiner Sicht als Jurist ist es natürlich genau so. Man kann, es ist keine ökonomische Entscheidung zum Beispiel, wie man das macht. Und es ist eine rein rechtliche Frage, kann man Embedding in einer eigenen Mediathek oder in einer eigenen Medienplattform durchführen, ja oder nein?
Ich möchte nur ergänzen, selbst wenn das ohne Zustimmung juristisch möglich wäre, wir wollen gar nicht ohne Zustimmung, wir wollen es in Dialog machen. Und wenn die Kritik war, dass das in einer unabgestimmten Form war, dann nehme ich die zur Kenntnis. Ja, danke, Entschuldigung dafür. Aber wir wollen gerne sozusagen auf jeden Fall das Embedding ermöglichen und in einem kooperativen Zusammenarbeit machen. Das heißt, es geht nicht darum zu diskutieren, ob wir das auch in einem völligen Alleingang machen können, weil in der Long Run wird es in einem Alleingang nicht funktionieren.
Das hat man ja gesehen. Herr Dr. Schmiege, als Vertreter der Regulierung, wie sehen Sie das Ganze jetzt? Also auch als Vertreter der privaten Medienwirtschaft, zum einen, was hier geschehen ist und zum anderen nach vorne blickend auf den Reformstaatsvertrag schauend, das ist auch eines Ihrer Themen, inwiefern, oder Frau Strobel, wollen Sie noch, genau, ganz kurz die juristischen Aspekte noch betrachtend, ist das was, wo man dann sagen kann, okay, der Rundfunkstaatsvertrag, der jetzt kommt, der erlaubt genau das, was jetzt hier erstmal noch wieder zurückgenommen wurde?
Also zunächst mal, ich bin nicht Vertreter der privaten Medien, sondern ich Anbieter adressieren, dass sie eingehalten werden, ja. Das war weggeschickt. Das Zweite ist eine Regelung, die jetzt tatsächlich im Reformstaatsvertrag enthalten ist, die zunächst erstmal nicht in Kraft tritt. Das hat auch was mit Verfassungsverfahren zu tun, die im Moment laufen. Da ist mein Eindruck, und das ist ein Eindruck, den ich jetzt in den letzten 8 Jahren gewinnen durfte, wo ich tatsächlich in verschiedenen Funktionen auch mit Medienpolitik zu tun habe. Es kommt immer das Stichwort, wir wollen mehr Kooperation, abstrakt.
Hohe Kooperation statt Konfrontation.
Ja, also auch lange vor sozusagen meiner Zeit in der BLM war das immer ein großes Thema, weil man gesehen hat, dieses Gegeneinander, und es gab ja auch verschiedene Projekte, die man gemeinsam gehen wollte, die dann damals noch am Kartellamt gescheitert sind, das ist jetzt sehr lange her.
Germany's Gold und Amazonas.
Oder heute Morgen schon erwähnt, genau. Dass einerseits ich schon das Gefühl habe, es ist ein Interesse an Kooperation, aber in dem Moment, wo es konkret wird, dann fehlt häufig die Verbindlichkeit. Wir hatten das sozusagen zwischen den Öffentlich-Rechtlichen, da hat es jetzt nach langen, langen Diskussionen tatsächlich Tendenzen gegeben, die Mediatheken mehr zu vernetzen, zusammenzubringen.
Das ist eine Tendenz.
Aber ich weiß, dass das Thema war vor 8 Jahren, als wir es in der Rundfunkkommission hatten, hieß es, das steht unmittelbar bevor. Da haben wir vielleicht ein anderes Zeitgefühl so an der Stelle. Ja, das hat dann doch noch etwas länger gedauert. Will nur sagen, eigentlich haben wir für 8 Jahre Zeiträume, bis man sozusagen in Kooperation kommt, nicht mehr die Zeit. Das ist mein Gefühl. Ja, und dieses Gefühl hat offensichtlich auch der Gesetzgeber, wenn er tatsächlich ein Kooperationsgebot sozusagen in den Staatsvertrag aufnimmt, mit dem eine gewisse Erwartung verbunden ist, dass man sich jetzt an einen Tisch setzt, dass man, es ist ein Gebot, keine Verpflichtung, ja, aber dass man da tatsächlich auch bei dem Thema weiterkommt. Und da ist tatsächlich das Thema Embedding unmittelbar adressiert. Insofern, wenn Sie mich fragen, wie es juristisch ist, da halte ich mich jetzt raus. Da gibt es Rechtsstreitigkeiten, die jetzt auch nicht von mir entschieden werden, sondern von Gerichten. Aber wenn Sie mich sozusagen der politischen Gemengelage fragen, dann empfinde ich das als sozusagen sehr unglücklich, und zwar für alle Seiten in dem Fall, weil diese grundsätzliche Tendenz, wir müssen doch eigentlich gemeinsam sozusagen einen Weg finden, der ist natürlich jetzt empfindlich gestört. ich sag mal, das würde nach meinem Empfinden, sollte man das jetzt möglichst schnell sozusagen wieder sozusagen auf einen gemeinsamen Nenner kommen, aber natürlich auch wirklich mit der Gewissheit und auch der Verbindlichkeit, dass man nicht nur drüber redet, sondern auch tatsächlich mit einem überschaubaren Zeitraum zu Ergebnissen kommt.
Ja, also ich will vielleicht da schon nochmal sagen, es gibt in der Medienpolitik der Länder ja sehr unterschiedliche Aussagen, was mit der Regelung in dem Reformstaatsvertrag genau gemeint ist. Der ist ja auch noch nicht in Kraft getreten. Wir haben aber fest vor, diesen so umzusetzen, und da höre ich schon unter anderem von Frau Raab auch eine andere Interpretation wie die, die Sie jetzt so ein bisschen suggerieren. Ich glaube, das Entscheidende ist ja, wie Sie sagen, dass eine Kooperation durchaus etwas ist, was gewünscht ist. Da ist auch ein Unterschied gemacht worden in dem Staatsvertrag zwischen der Zusammenarbeit auf öffentlich-rechtlicher Seite. Das ist eine klare Formulierung und eine klare Vorgabe. Und da kann ich zum Beispiel sagen, dass wir wirklich entscheidend vorankommen bei dem Thema Kids-Profil. Das ist ganz wunderbar, wie wir da jetzt zusammenarbeiten, und da tut sich was. Wir haben auch konkrete Vorgaben, was eine gemeinsame Plattform angeht, aber eben unter dem Stichwort gemeinsam. Und da gucken wir gemeinsam drauf und schauen, wie funktionieren die Dinge zusammen und bringen sie voran. Und das ist klar geregelt für den öffentlich-rechtlichen Bereich und ist auch bezieht sich immer auf ein Gesamtangebot. Das, was hier, um was es hier geht, und das ist, glaube ich, der diametrale Unterschied, ist schon die Frage, wie nimmt man Inhalte? Uns geht es eben, wir wollen mit unserer Plattform eine digitale Heimat. Und ich bringe ausdrücklich diese beiden Begriffe zusammen, weil sie für das stehen, was wir machen wollen. Wir wollen eine digitale Heimat sein im Sinne des öffentlich-rechtlichen Auftrags, also des Gesamtangebotes. Und zwar von allem, von Nachrichten. Bei uns sind ungefähr die Hälfte der Inhalte auf der Mediathek sind dem Bereich Information zuzuordnen. Und das mit einem großen Grund, weil wir Menschen zu uns holen wollen, damit wir sie mit Informationen, mit Dokumentation und Ähnlichem beglücken können. Und das ist unser Verständnis des öffentlich-rechtlichen Auftrags, dass wir das auch in der Distributionslogik in einer digitalen Welt übersetzen wollen und nicht das nackte Video einfach rausreißen und irgendwo, wo wir es gar nicht in der Qualität, die wir sonst bieten, in der Barrierefreiheit, die wir bieten, in der Empfehlungslogik, in dem Datenschatz, den wir haben und den wir zu bieten haben, in dieser Logik wollen wir nicht, dass unsere Inhalte rausgerissen werden. Und deswegen sind die Zusammenarbeiten mit dem ZDF vielleicht manchmal ein bisschen zu langsam, das mag sein. Da hat uns jetzt der Reformstaatsvertrag eine gewisse Dynamik auferlegt, die werden wir annehmen, die werden wir spielen. Aber ich bin sehr sicher, dass ein großer Unterschied auch vom Gesetzgeber, in dem Fall von den Ländern, gemacht worden ist, wie eine Zusammenarbeit im dualen System aussehen soll und wie unter den öffentlich-rechtlichen Partnern, weil es unterschiedliche Aufträge gibt.
Also da schwingt ja jetzt dieses mit, dass dieses Cherrypicking nicht geht, dass man also die Programmperlen einzeln holt, sich dann nach vorne in die ID-Mediathek reinsetzt und alles andere, was den öffentlich-rechtlichen Auftrag ausmacht mit Bildung, Kultur und so weiter, erstmal weiter hinten oder gar nicht mit reinnimmt. Das kann ja sicher auch nicht Sinn der Sache sein. Florian, kurz vom ZDF.
Ja, vielleicht direkt anschließend. Man kann das ja mit einem Bild vielleicht aus einem anderen Bereich vergleichen. Wenn wir jetzt in einem Kaufhaus von Joyn sind, wollen wir halt nicht, dass die Inhalte entweder auf dem Wühltisch landen oder in der hintersten Ecke, sondern es muss halt mehr wie eine Shopping-Mall sein. Erkennbar, zurechenbar und klar, was die Inhalte angeht. Und wenn die Rahmenbedingungen erfüllt sind, sind wir sehr an der Kooperation interessiert. Darüber reden wir ja auch schon.
Also der Ball wird gespielt, also, wie ich hier sehe.
Es ist nicht das Thema, dass wir uns einer Kooperation verweigern. Nur es muss halt unter klaren Rahmenbedingungen stattfinden. Und juristisch können Sie sehr viel in dem Gutachten zu Embedding schreiben, aber die Frage ist am Ende, wie es umgesetzt ist technisch, ne? Und ob es das dem Status des Embeddings entspricht oder nicht. Und das so wie
Christine. Das hat also eine juristische, eine technische und eine inhaltliche Komponente.
Absolut.
Des Ganzen, über die wir hier diskutieren. Jetzt die Replik von ProSiebenSat.1
und dann erstens mal juristische. Ich finde die Art und Weise, wie ARD und ZDF das untereinander machen, ist vorbildlich. Das heißt, das kann ein Vorbild sein, auch für das Embedding zwischen öffentlich-rechtlich und privat. Auch da ist es eine Form des Embeddings und urheberrechtlich möglich. Das Zweite ist so ein Breaking News. Die Ministerpräsidenten haben den Reformstaatsvertrag jetzt unterschrieben. Jetzt dauert das noch, bis das von den Ländern ratifiziert wird. Aber der Text ist ab jetzt unverändert. Und jetzt zu den Fragen, die aufgekommen sind. Wie machen wir das genau? Einerseits
haben wir jetzt juristisch gesprochen, technisch. Da geht es eben um die Verlinkung in Form des Embeddings, so wie ARD und ZDF das auch machen. Aber jetzt eben auch die Kuratierungsfrage. Und bei der Kuratierungsfrage verstehen wir eure Pain Points. Wir verstehen das. Auffindbarkeit, die Profile, die Barrierefreiheit. All das ist lösbar. All das wollen wir lösen. Wir wollen das nicht in eine, wir wollen da kein Embedding in Eigenregie machen, sondern wir wollen auf diese Pain Points eingehen. Das heißt, wir wollen, dass wenn es gewisse Kuratierungsvorgaben gibt, wenn es gewisse Ansprüche gibt, dass das als ein Gesamtkonzept wahrgenommen werden muss, dann wollen wir das erfüllen. Ich muss schon dazu sagen, wenn ich mir 28.000 ARD-Inhalte auf YouTube anschaue, die völlig aus dem Zusammenhang gerissen sind und die überhaupt nicht kuratiert sind, sondern die bei sehr problematischen Inhalten oder im Rahmen von sehr problematischen Inhalten stehen, dann gilt das Argument auch nicht. Aber obwohl auf Social Media nicht im Sinne von der ARD-Mediathek kuratiert wird, würden wir diese Ansprüche erfüllen. Das heißt, wir würden eure Kuratierungswünsche, so wie ihr es wollt, machen. Das ist unser Angebot.
Wir haben eine ganz einfache Lösung. Wir haben ja Partnerschaften, die funktionieren. Wir haben mit Samsung und mit Magenta genau Lösungen, wie wir uns das absolut vorstellen können.
Aber wir sind nicht Samsung und Magenta. Das ist vielleicht der große Unterschied und auch der Geist dieses Reformstaatsvertrages.
So wie man sich jetzt hier gerade fröhlich Gedanken um unser Probleme macht, kann ich das umgekehrt genauso sagen. Es gibt Lösungen, die für uns komplett...
Aber wir sind nicht Samsung.
Wir
sind ein Medienanbieter. Wir sind ein Medienanbieter, der Inhalte herstellt. Wir sind nicht andere Plattformen. Und deswegen sagt der Reformstaatsvertrag auch ganz klar, dieses Embedding, diese Möglichkeit zum Embedding gilt nur für die Public-Value-Anbieter des privaten Sektors und eben nicht für Samsung und nicht für YouTube und nicht für die Magenta.
Ja, aber das ist, also mit Verlaub, das ist jetzt ein bisschen hanebüchend. Ich weiß, dass...
Nein, das ist überhaupt nicht hanebüchend. Ja. Das ist das Gegenteil. Für die fragen wir die Juristen.
Ja,
die kommen gleich zu Wort, die Juristen.
Zwei Juristen, vier Meinungen, also da gibt es auch andere Auffassungen. Und das auch ganz deutlich gesagt, wir sind ja deswegen auch in gerichtlicher Auseinandersetzung, um genau das klären zu lassen, wie das Verständnis ist. Das Wort Embedding bietet sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten und das wissen auch alle Beteiligten. Und insofern finde ich, ist auch der Gesetzgeber, ich habe ja vorhin gesagt, wir gehen davon aus, dass der Vertrag so kommt, wie er kommt, aber die Frage, wie diese Vorschrift zu interpretieren ist und wie sie gemeint ist, darüber gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen, geäußert auch selber. Ich habe vorhin Frau Raab zitiert von Medienpolitikern. Deswegen,
ich muss die Frage,
wie es gemeint ist, ist, wir haben ein Verständnis davon, wie es gemeint ist. Und das leben wir auch und das funktioniert auch. Und im Übrigen nochmal, ich weise darauf hin, RTL sieht das komplett anders, ja. Also das will ich nur nochmal, also wir reden hier nicht von einer dualen, von einem dualen System, was in einer klaren Aufstellung ist, sondern wir reden von einem Vorgehen, das jetzt angeblich ganz anders interpretiert wird und wo Kuratierung und andere Möglichkeiten sind. Wir haben ja ein Angebot, über das wir seit einer ganzen Weile reden und das ist das, was gehen würde, wo man über eine Verlinkung wunderbar, und ich glaube beim Embedding steht sogar in Klammerverlinkung, wenn ich es richtig im Kopf habe, am 30D, was wir absolut anbieten und wunderbar funktioniert. Und wenn es nur um die Rettung, des Rundfunks geht und Deutschland, dann kann man dieses System sofort umsetzen und dann ist man genau da, wo man mit uns wunderbar zusammenarbeiten kann.
Ganz kurz, nur zur Einordnung für alle, die nicht so im Bilde sind. Also es gibt gelebte Kooperationen mit ARD und ZDF im Streaming-Bereich, wo eben Plattformen wie, sind die Smart-TV-Hersteller genannt worden, aber auch Magenta TV von der Telekom, aber auch Sky Q, Amazon, den haben wir noch, Giga TV von Vodafone, da ist eben die ARD, ZDF, 50 Stück gibt es, wo sie, genau, die ARD, ZDF Mediatheken als einzelne Apps abrufbar, gezielt ansteuerbar und dann bin ich in der ARD-Welt, dann bin ich in der ZDF-Welt und ARD und ZDF sind damit zufrieden. Also das funktioniert schon tatsächlich, das ist gelebte Praxis. So, ganz kurz.
Ja, aber wie gesagt, wir sind eben nicht eine technische Plattform. Jetzt vielleicht zwei Aspekte. Das eine ist die Heike Raab ist die Vorsitzende der Rundfunkkommission und die 16 Länder haben einstimmig diesen Reformstaatsvertrag verabschiedet, einstimmig. Es ist der allgemein einstimmige politische Wille, dass es diese Kooperation in Form von Verlinkung, Embedding geben soll. Bei Verlinkung sind wir einer Meinung. Verlinkung ist gut. Wir wollen nur kein Link-Out, aber eine Verlinkung in Form von Embedding, das passt. So, da gibt es, wo es unterschiedliche Interpretationen gibt, da haben Sie recht, ist, die Heike Raab sagt, es ist einvernehmlich zu machen. Und andere Länder sagen, das Embedding geht auch ohne Zustimmung von ARD und ZDF. Nur da besteht der Dissens. Ist es einvernehmlich oder ist es auch alleine möglich? Dass Embedding sein soll, ist klar einhellige Zustimmung. Aber wir wollen selber nicht es alleine machen. Wir wollen gerne es in Zukunft in Kooperation machen. Und natürlich ist dieses Embedding keine Pflicht für Private. Also wenn RTL sagt, wir wollen nur unsere eigenen Inhalte draufgeben, dann müssen sie natürlich nicht embedden. Das ist eine reine Freiwilligkeit.
Ihr habt ja selber bei dem Angebot, also wenn ich daran erinnern darf, dem Angebot von RTL widersprochen, genau mit der gleichen Begründung. Natürlich. Mit der gleichen Begründung. Ja, also dann kann man jetzt auch nicht so überrascht tun. Also das Angebot hat der Herr Havitz freundlich zurückgewiesen, dass man die Inhalte von ProSiebenSat.1 bei RTL...
Wir reden hier von einem medienpolitischen
genau.
Konzept.
Ich will nur sagen, also wir müssen uns nicht heiliger machen, als wir sind, ne, an der Stelle. Also genau diese Zusammenarbeit ist eben auch da nicht, hat da nicht stattgefunden. Das gehört ja schon zur Wahrheit auch dazu.
Wir lassen noch Darf ich mal den Versuch genau machen, weil ich ja weder sozusagen aus der einen Sicht sprechen muss, noch aus der anderen, sondern ich würde gerne, und das finde ich gut, dass wir mal nach vorne schauen auf diesen Reformstaatsvertrag, auch wenn er noch nicht in Kraft getreten ist, Ziel ist ja Ende des Jahres, denn die eine Frage ist, wie bewertet man es urheberrechtlich, aber die andere ist, ändert sich etwas mit dem Reformstaatsvertrag? Und da könnte man jetzt, also der eine oder andere wird es wissen, ich saß ja als eine der 8 Personen in diesem Zukunftsrat, da könnte man ja eines sagen, der klare Auftrag des Zukunftsrats war es, sich zu überlegen, wie man das System dort, wo es nötig ist, anpasst oder reformiert, damit auch in 10 Jahren noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner unterschiedlichen Ausprägung seine wichtige Rolle erfüllen kann. Und ich finde es durchaus bemerkenswert, dass unsere Empfehlungen von den Ländern unter anderem so aufgenommen worden sind, dass die privaten Medienanbieter in Deutschland mit in dieses Themengebiet mit aufgenommen worden sind, obwohl der Reformstaatsvertrag ja nun zunächst sich nur richtet an ARD, ZDF und alle anderen oder die Landesrundfunkanstalten, die Untergliederung des öffentlich-rechtlichen Systems. Und auch wenn das jetzt mehrfach, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn die beiden Seiten miteinander sprechen, ist nicht zwingend, dass jeder das sofort vorm Auge hat, dieser 30D, von dem hier gesprochen wird. Das ist ein Bekenntnis der Länder als Medienpolitik, egal wie die Einzelnen das jetzt auslegen, zu sagen, auch bei der Versorgung, also der Versorgung der Bevölkerung, bei der Verbreitung der Inhalte, ist es in Zukunft, und das lässt sich sicherlich mit dem Wortlaut in gar keiner Weise bestreiten, Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Anstalten, nicht nur auf eigenem Wege zu verbreiten, sondern bei der Verbreitung mit Privaten zusammenzuarbeiten. Und warum steht das dort? Das ist für mich die logische Weiterentwicklung oder die in Worte gefasste Weiterentwicklung dessen, was das Bundesverfassungsgericht immer schon gesagt hat. Auch in inhaltlicher Art und Weise sind die beiden Vertreter im klassischen dualen System miteinander korrespondierende Röhren. Und jetzt bekommt das eine zusätzliche Komponente, weil man merkt, dass die Inhalte, so gut sie sind, nicht zwingend bei jedem ankommen, sagen die Länder den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, ihr müsst auch bei der Verbreitung all das versuchen zu nutzen, was eure Inhalte von ganz klein bis ganz alt, von ganz links bis ganz rechts, Nord, Ost und so weiter unterbringt. Und jetzt kann man darüber streiten, welche der vielen verschiedenen Verbreitungswege der beste ist. Aber so wie diese Vorschrift formuliert ist, ist es ein Auftrag, sich zu überlegen, ob man unterschiedliche Fassungen oder unterschiedliche Versionen der Zusammenarbeit mit dem Privaten gehen kann. Und dann steht immerhin bemerkenswerterweise drin, diese Kooperationen können etwa in Form des Embedding, Verlinkung, stattfinden. Also ich finde, zu sagen, dass die Länder sich nicht in einer Art und Weise dazu bekannt haben, dass ein Weg in die Zukunft ist, dass es eine viel engere Zusammenarbeit auch bei der Verbreitung gibt, das ist, glaube ich, relativ klar. Weil wenn gesagt wird, 2 Juristen, 4 Meinungen, das klingt so, als würden wir irgendwas schreiben und uns nicht Gedanken darüber machen. Ich beschäftige mich Tag ein, Tag aus. Dann hätte man uns vielleicht auch nicht gefragt als Zukunftsrat, dass wir unsere Meinung da abgeben. Dann könnte man auch sagen, ja, frag 8 Leute, die sagen was anderes als andere 8 Leute. Also ich nehme für mich schon in Anspruch, dass ich die Dinge ein bisschen einschätzen kann, wie das juristisch ist. Und nur weil jemand anders zu einer anderen Einschätzung kommt, deswegen gibt es auch diesen Rechtsstreit, heißt es ja nicht, dass wir uns nicht darauf einigen können, dass im Reformstaatsvertrag etwas mehr drin ist, was vorher nicht drin war. Also den 30d in dieser Form gab es vorher nicht. Und der letzte Punkt von meiner Seite, man muss ja ein bisschen versuchen, das sind relativ lange Wortbeiträge, wäre noch folgender.
Man kann auf den Punkt kommen.
Wir sind ja viele verschiedene Punkte angesprochen worden. Ein letzter Punkt aus meiner Sicht wäre, warum haben die Länder eine Unterscheidung gemacht im Medienstaatsvertrag zwischen unterschiedlichen Anbietern im privaten Bereich? Dass sie zum Beispiel bestimmten privaten Anbietern, also die Hauptprogrammveranstalter im Rundfunkbereich, die die größte Verbreitung haben, die haben Verpflichtung, ein Regionalfenster aufzunehmen. Im Gegenzug, schon seit Jahren, stehen im Rundfunkstaatsvertrag schon, jetzt im Medienstaatsvertrag, bestimmte Privilegien, etwa wenn es um Auffindbarkeit geht und so weiter. Und jetzt steht drin, dass diese Kategorie der Anbieter sozusagen der primäre Ansprechpartner sein soll, wenn es um den Versorgungsauftrag geht. Das stellt sich für mich nicht sofort logisch dar, warum dann der primäre Weg sein sollte, zum Beispiel über internationale Plattformen zu gehen, wenn es auch die Möglichkeit gibt, das national zu machen. Und damit bleibt nur noch die Frage, wie wird es gemacht? Und da höre ich von beiden Seiten, dass es um eine Kooperation geht, aber die Frage, ob das im Rundfunk- oder Medienstaatsvertrag angelegt ist, die ist, glaube ich, beantwortet. Ab dem 1. Dezember 2025, wenn er in Kraft tritt.
Kurz ZDF und dann. Das war aber auch gar nicht strittig, darum reden wir gar nicht. Wir reden ja darum, was das Wie ist, und da haben Sie gerade so suggeriert, als wären vier verschiedene Wege möglich und alle gleichermaßen. Das geht eben nicht, sowohl juristisch nicht, als auch technisch nicht. Ne? Also ich mache mal ein kurzes Beispiel. Im Moment, wie das in dem Testverfahren angelegt war, konnten die einzelnen Inhalte mit ihren Reichweiten nicht gemessen werden. Das heißt, die Reichweite wurde ARD und ZDF nicht zugerechnet. Damit können wir nicht ausweisen, wie viele Menschen haben wir denn überhaupt mit den einzelnen Inhalten erreicht. Das ist auf jeden Fall keine Form, wie es gut funktioniert. Unsere Urheberrechte, genauso wie die von Dritten, Verwertungsgesellschaften und so weiter, gehen nur auf bestimmte Art und Weise, wie man es umsetzt. Nur dann ist es richtig im Embedding geregelt, dass es juristisch passt, dass es technisch passt und dass es dann auch strategisch für die beiden Systeme zum Vorteil ist. Und das muss man ausloten. Von daher reden wir ja die ganze Zeit nur über das Wie, über das Was, da bin ich mit Ihnen vollkommen einig. Aber das Wie ist eben keine Frage von Verhandlungen, sondern da gibt es eben klare Rahmenbedingungen, die eingehalten werden müssen. Und darüber müssen wir jetzt reden, wie wir das hinkriegen.
Da möchte ich zustimmen. Ganz kurz. Ich möchte da nur zustimmen. Genauso sehen wir es auch. Also das ist ein ganz anderer Ton. Ich sehe es auch so. Es gibt gewisse Punkte, die müssen gewährleistet sein. Wie zum Beispiel die Messung über die AGF. Und zwar nicht nur insgesamt, sondern auch sendungsbezogen. Das geht, wenn man Zählpixel einbaut und über die Metadaten das organisiert. Barrierefreiheit war angesprochen. Was war jetzt noch der dritte Punkt? Und die Urheber. Die
Kuratierung.
Und die
Produzierung, ne, dass man einen
öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllt. Also diese Punkte, die von euch explizit erwähnt worden sind, müssen wir lösen, damit das Ganze kooperativ funktioniert. Also es war eine Zustimmung.
Also hier werden schon die Eckpfeiler langsam eingeschlagen für eine mögliche Kooperation, um es mal positiv zu sehen. Herr Dr. Schmiege, nochmal die juristische Perspektive.
Ja, es war länger her. Der Punkt ist schon fast wieder abgeräumt. Mir ist es erstmal nur wichtig, dass man die gesetzliche Regelung jetzt nicht als Hanebüchen bezeichnet. Ne? Das ist sozusagen eine Regelung, die durchaus nahe liegt, ja? Die jetzt vielleicht auch etwas mehr Verbindlichkeit reinbringt. Es ist tatsächlich keine Verpflichtung, dass man Embedding machen muss, ja, so lese ich das zumindest, aber es ist auch nicht hanebüchen und es ist richtig, dass es tatsächlich an einen bestimmten Status anknüpft. Also jeder darf das einfach machen, sondern es ist dieses Gebot knüpft sozusagen an einen bestimmten Public-Value-Status an. Wenn ich jetzt sozusagen versuchen würde, ja, nach vorne zu blicken, dann wäre aus meiner Sicht heute schon mal ein Ergebnis, dass sich das ZDF und auch die ARD nicht grundsätzlich gegen das Embedding wendet. Das war nämlich in der Vergangenheit und das war auch gegenüber den Medienanstalten, wo das anders kommuniziert, dass man sagt, es wird auf jeden Fall kein Embedding geben. Der Gesetzgeber wisse nicht genau, was er da entschieden hat.
Die Frage ist halt, was ist Embedding?
Formen, ne? Von Embedding. Ne?
Ja, aber ja, also Embedding, wir haben von Erziehungstipps gehört, da gehört es bei mir dazu, dass man vielleicht auch mal ausreden lässt. Mir wäre es schon mal wichtig, wenn das Embedding im Gesetzestext drinsteht, ja, da gibt es vielleicht Nuancen, Unterschied, aber man kann sich nicht grundsätzlich darauf berufen, es gibt nur ein Link-Out, sondern ich hätte es tatsächlich, ohne dass ich jetzt am Gesetzgebungsprozess beteiligt bin, ja, nach dem Wortlaut heißt es, und so würde es jetzt So versteht es auch Professor Kohl, würde man sich auf die Embedding-Rechtsprechung des EuGHs beziehen. Und da mag es dann graduelle Unterschiede geben, ja, aber es ist nicht gemeint, es kann nur ein Linked-Out sein. Und wenn das Ergebnis jetzt ist, dass man sagt, man will sich nicht sozusagen grundsätzlich dem Embedding verschließen, wenn es im Staatsvertrag drinsteht, dann wäre das für mich jetzt schon mal ein Zwischenergebnis, wo man vielleicht jetzt auch aus dieser Runde rausgehen kann und sagt, der Gesprächsfaden ist nicht abgerissen. Ja, man muss sich in irgendeiner Form einigen, das nehme ich jetzt auch von ProSieben mit, dass es also nicht eigenmächtig geht und dass man sich über die genauen, Umstände des Embeddings, dass man sich darüber verständigen sollte, weil es vielleicht Formen von Embedding gibt, die tatsächlich die Interessen, die Rechte tatsächlich der Öffentlich-Rechtlichen an der Stelle verletzen könnten. Aber nochmal, zu einem früheren Zeitpunkt wurde mir gesagt, man würde sich von Seiten der Öffentlichen auf ein Embedding in keinem Fall einlassen. Und das ist, glaube ich, jetzt auch angesichts einer Regelung, die der Gesetzgeber, finde ich, doch eindeutig gefasst hat, finde ich politisch schwierig vertretbar.
Die Frage, also die Begrifflichkeiten sind einfach ein Punkt. Ja. Embedding ist nicht gleich Embedding und es wird Unterschiedliches drunter verstanden. Und ich will mich nochmal von einer anderen Seite versuchen, dem Thema zu nähern, weil es ist unzweifelhaft, da bin ich bei Ihnen und ich hatte ja wirklich auch mit großer Begeisterung zur Kenntnis genommen, was der Zukunftsrat sich für wirklich kluge Gedanken auch in Summe gemacht hat. Das ist ja nichts, wo wir von vornherein auch überhaupt nicht, da waren ja nicht nur Juristen, da waren ja sehr viele unterschiedliche Menschen dabei und darum geht es, glaube ich, überhaupt gar nicht, sondern im Gegenteil, wenn man das im Blick hat, genau was da der Geist ist, der dort gelebt wird und wenn wir uns auch nochmal klar machen, dass es uns ja auch darum geht, in einem deutschen Markt zu versuchen, das duale System so stark wie möglich zu machen. Das ist ja nicht etwas, was von irgendjemand bestritten wird. Also um das auch nochmal ganz deutlich zu sagen, das ist überhaupt nicht der Schnack, den einer von uns, wir sind daran interessiert, dass wir in Deutschland ein starkes duales System haben. Das leben wir und das leben wir, ob wir bei Sportrechten Rechte teilen, ja, also es ist überhaupt nicht, ob wir bei Filmrechten Lizenzen, Zweitverwertung. Wir haben ja diese Form der Zusammenarbeit. Deswegen ist ja das Vorgehen so ärgerlich, weil es all das mit einem Federstrich im Grunde kaputt gemacht hat. Deswegen, ich bin wirklich, ich glaube, dass der Gesetzgeber auch genau das gemeint hat, über Formen der Zusammenarbeit zu sprechen, die für beide Beteiligten richtig sind, weil so lese ich die Vorschrift schon sehr deutlich und so verstehe ich auch die Weiterentwicklung, etwas, was wir im Senderecht, im Linearen hatten, nämlich die Hoheit darüber zu entscheiden, wie wir distribuieren. Das gehört für mich zur Verbreitung schon dazu. Und dieses Recht, glaube ich, hat der Gesetzgeber nicht gemeint, dass wir das nicht mehr hätten, sondern so verstehe ich ihn schon, dass das ausdrücklich auch weiter gilt. Und wenn das so ist, dann muss man darüber reden, aber nicht, indem einer einen Schritt nach vorne macht, unendlich Porzellan zertrümmert und wir uns dann damit beschäftigen müssen, was jetzt da übrig bleibt. Das ist nicht mein Verständnis. Und deswegen will ich nochmal sagen, es gibt Kooperationen, die für uns gut funktionieren und natürlich kann man über weitere sprechen, ja, aber man muss schon auch verstehen, dass das Vorgehen jetzt nicht dazu beigetragen hat, in irgendeiner Form das zu fördern, was man braucht und das ist Vertrauen. Ja, das ist Vertrauen, also, wenn man über solche Dinge redet. Und ich möchte nochmal sagen, ein ganzer Markt ist in Bewegung geraten. Ich habe noch nie in so kurzer Zeit von Inhabern von Sportrechten, von Verwertungsgesellschaften, von Urhebern, es haben an Staatskanzleien Produktionsallianz geschrieben. Das sind ja nicht unsere, die haben wir ja nicht beauftragt, sondern die sind von selber losmarschiert, weil sie gesagt haben, ihr bringt unser ganzes System durcheinander. Ich habe mal umfangreich jahrelang an GVRs gemeinsam Vergütungsregeln mitverhandelt. Das war eine Heidenarbeit, weil wir da eben auch die Nutzung von Urhebern und so weiter vergüten wollten. Wir haben uns um solche Dinge sehr viel Gedanken gemacht und das kann man so ein System nicht einfach über eine Interpretation einer Begrifflichkeit zum Einstürzen bringen.
Also und darum geht's. Eins ist euch gelungen, für Aufmerksamkeit zu sorgen.
Ja,
das ist auf jeden Fall.
Ja, aber ich würde das Verfahren Nachahmung empfehlen.
Ganz kurz, weil wir sind eigentlich schon am Ende.
Ich habe fast den Eindruck, dass Sie froh sind, dass wir diesen Schritt gesetzt haben, um jetzt sich darauf aufzuhängen und nicht auf einer Sache selber. Also ich habe schon gesagt, es tut mir leid, für diesen Beta-Test, der Grund, warum wir das falsch eingeschätzt haben, eure Reaktion ist, weil wir in Österreich das bereits gemacht haben, mit dem ORF gemacht haben. Wir haben in Österreich die ORF-Inhalte eingebettet. Auch da gibt es keinen Vertrag dazu, sondern eine stillschweigende Duldung. Und das funktioniert für den ORF sehr gut. Der ORF war auch extrem skeptisch am Anfang und es waren viele Stimmen dagegen. Aber wir sind schon auf Podien gesessen, wir beide, und haben das schon weit vor unserem Beta-Test mit einer sehr kritischen Haltung von dir diskutiert, auch von Ihnen diskutiert. Und in Österreich hat das gut funktioniert. Da ist der ORF reingebettet, hat der ORF wesentlich höhere Reichweite, weil die Reichweite ihm zugerechnet wird. Und da funktioniert das mittlerweile zur Zufriedenheit. Das heißt, es gibt einen Testcase im deutschsprachigen Raum, wo das funktioniert. Und daher haben wir gedacht, okay, versuchen wir es auch mal in Deutschland. So, haben wir zurückgenommen. Wir warten jetzt auf den Reformstaatsvertrag und bis dahin wollen wir das im Dialog lösen.
Genau, ich denke, das ist ein gutes Stichwort, der Dialog. Wir sehen, es gibt Kooperationsmodelle, die funktionieren. Und noch ein anderes Stichwort möchte ich gerne mitnehmen am Ende der Diskussion, die Stärkung des dualen Systems. Ich denke, das ist was, was wir hier alle unterschreiben können. Damit herzlichen Dank. Es gibt jetzt eine Kaffeepause und um 16.15 Uhr geht's weiter. Danke.
Vielen Dank. This is Media Now, der Podcast der Medientage München.